SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Ulrike Alex, schönen guten Tag. Die Ampelkoalition hat beim Staatsbürgerschaftsrecht nach langem Hin und Her einen Kompromiss gefunden. Vor allem die FDP hatte Bedenken. Der Gesetzentwurf enthält sowohl Erleichterungen als auch Verschärfungen und geht nun zur Anhörung an Bundesländer und Verbände. Was drin steht, das erläutert Philipp Brost aus dem Hauptstadtstudio.
Auf der einen Seite soll es einfacher werden, einen deutschen Pass zu bekommen. Dafür werden Fristen verkürzt. Aktuell müssen Ausländer mindestens 8 Jahre in Deutschland leben, um einen Einbürgerungsantrag zu stellen. In Zukunft sollen 5 Jahre reichen. Für Ausländer, die besonders gut integriert sind, sogar nur 3 Jahre. Zum Beispiel bei besonders guten Sprachkenntnissen, ehrenamtlichen Tätigkeiten oder herausragenden Leistungen im Job. Auf der anderen Seite wird das Recht verschärft, wenn es um Straftaten geht oder den Bezug von Sozialleistungen. Auf Druck der FDP wird der Katalog der Straftaten erweitert. Es soll jetzt explizit festgehalten werden, dass auch rassistische, menschenverachtende oder antisemitische Handlungen die Einbürgerung verhindern. Außerdem sollen die Staatsanwaltschaften verpflichtet werden, Straftaten den Ausländerbehörden zu melden. Und wer ausschließlich von Sozialleistungen lebt, soll auch keinen deutschen Pass bekommen.
Es ist eine Zusammenkunft in schwierigen Zeiten und deshalb ist sie voller Symbolik. Im japanischen Hiroshima hat der G7-Gipfel begonnen mit einem Gedenken an die Opfer des Atombombenabwurfs im August 1945. Gastgeber Japan hat Hiroshima als Tagungsort gewählt, um an die schrecklichen Folgen zu erinnern, die ein Einsatz von Atomwaffen verursacht. Eines der Hauptthemen des Gipfels ist der Krieg in der Ukraine. Hier wollen die G7 neue Sanktionen auflegen, um die russische Kriegsmaschinerie zu stoppen. Udo Schmidt berichtet.
Die USA und Großbritannien kündigen neue Sanktionen gegen Russland an. Die Europäische Union will den russischen Diamantenhandel empfindlich treffen. Es geht immerhin um Milliardeneinnahmen. Japans Premier Kishida und Kanzler Scholz hatten sich bereits am Morgen in einem kurzen bilateralen Gespräch zu einer regelbasierten internationalen Ordnung bekannt. Das Gesprächsthema in Hiroshima ist derzeit jedoch der bevorstehende Besuch des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky am Sonntag zum Abschluss des Gipfels. Auch wenn der Besuch aus Sicherheitsgründen noch nicht offiziell bestätigt ist, alle gehen davon aus, dass am Sonntag eine ukrainische Maschine in Hiroshima landet. In den Arbeitssitzungen des Gipfeltages geht es heute um die Lage der Weltwirtschaft, um das Verhältnis zu China, aber vor allem auch um den Krieg in der Ukraine und um das Ausmaß der Unterstützung der Ukraine.
Gesundheit für alle. Das ist das große Ziel der Weltgesundheitsorganisation und zwar schon seit 75 Jahren. Jahrzehntelang gab es auch echte Fortschritte, doch jetzt meldet die WHO Bedenken an. Einzelheiten zur aktuellen Weltgesundheitsstatistik 2023 von Katrin Hondl.
Es gibt keine Garantie für Fortschritte, warnt der Bericht und zählt vor. Corona hat weltweit zu einem schwindelerregenden Verlust von 336,8 Millionen Lebensjahren geführt. 2 Jahrzehnte lang war es gesundheitlich immer besser gegangen. Weniger Mütter- und Kindersterblichkeit, Erfolge im Kampf gegen HIV, Tuberkulose und Malaria, höhere Lebenserwartung. Mit der Pandemie, so WHO-Generaldirektor Tedros, kamen die Rückschläge, überlastete Gesundheitssysteme, starke Störungen bei der Grundversorgung, verschärfte Ungleichheit, weniger Routineimpfungen. Auch gibt es immer mehr Todesfälle durch nicht übertragbare Krankheiten wie Krebs oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Bis Mitte des Jahrhunderts droht laut WHO ein Anstieg um fast 90%. Besonders alarmierend sei die Verbreitung von Fettleibigkeit.
Als wäre nichts gewesen. Der syrische Machthaber Assad nimmt wieder seinen Platz am Tisch der Arabischen Liga ein. Seit 2011 herrscht in Syrien ein Bürgerkrieg. Ein Vertreter der zersplitterten Opposition sagte, die Arabische Liga sende jetzt die blutgetränkte Botschaft, dass man morden und zerstören könne und trotzdem wieder mit offenen Armen aufgenommen werde. Anna Osius berichtet.
Syrien spielt wieder mit. Man werde keinen wichtigen Gipfel verpassen, betonte der syrische Außenminister mit Blick auf das heutige Treffen der Arabischen Liga. Erstmals seit mehr als 10 Jahren sitzt Syrien wieder mit am Verhandlungstisch. Der syrische Machthaber Assad war bereits am Vorabend in der saudischen Hafenstadt Jidda eingetroffen. Vor 2 Wochen hatten die Außenminister der Arabischen Liga mehrheitlich beschlossen, Syrien wieder aufzunehmen. Eine Entscheidung, die bei der syrischen Opposition und im Westen auf scharfe Kritik stieß. Angesichts der Brutalität, mit der syrische Diktator im Bürgerkrieg gegen sein eigenes Volk vorging, sei eine Normalisierung der Beziehungen derzeit ausgeschlossen, hieß es aus Washington und Berlin. Laut einer UN-Studie sind im Syrienkrieg mehr als 350.000 Zivilisten getötet worden, 14 Millionen mussten ihr Zuhause verlassen und wurden zu Vertriebenen, das ist mehr als die Hälfte der syrischen Bevölkerung. 90% der Menschen in Syrien leben aktuell unterhalb der Armutsgrenze. Für Assad ist das Comeback in die Arabische Liga ein Triumph. Er will international wieder vollständig als alleiniger Machthaber Syriens akzeptiert werden. Und dafür, so Beobachter, sei die Rückkehr in die Arabische Liga der erste große Schritt.
Das iranische Regime geht weiter hart gegen Oppositionelle vor. Heute wurden 3 Männer hingerichtet, die an Protesten gegen die Regierung teilgenommen hatten. Die Männer sollen gestanden haben, für den Tod von 3 Sicherheitskräften verantwortlich zu sein. Amnesty International berichtet, dass diese Geständnisse unter Folter erzwungen wurden. Karin Senz berichtet.
Angehörige und Menschenrechtsorganisationen hatten bis zuletzt um das Leben der 3 Männer im Alter zwischen 31 und 38 Jahren gekämpft. Vergeblich. Heute Morgen wurden sie nach offiziellen Angaben in Isfahan rund 400 Kilometer südlich der Hauptstadt Teheran hingerichtet. Sie sollen bei den Protesten nach dem Tod von Mahsa Amini im November in Isfahan 3 Sicherheitskräfte erschossen haben. Außerdem hätten sie eine Strafakte unter anderem mit Vergewaltigung, Korruption und Waffenbesitz, so das Justizportal Misan. Die Demonstranten hatten die Vorwürfe bestritten. In einer Sprachnachricht hatte einer von ihnen erklärt, man habe sie mit Folter zu Geständnissen gezwungen. Seit Beginn der Proteste im September hat der Iran damit insgesamt 7 Demonstranten hingerichtet. Nach den ersten Hinrichtungen um die Jahreswende waren die Proteste abgeflaut. Im vergangenen Jahr ließ Teheran laut der Menschenrechtsorganisation Amnesty International knapp 600 Menschen hinrichten, deutlich mehr als im Jahr davor.
Fokus Südwest.
Im Tarifkonflikt des baden-württembergischen Einzelhandels gibt es heute Warnstreiks. Dazu hat die Gewerkschaft Verdi in mehreren Regionen des Landes aufgerufen, nachdem die 2. Verhandlungsrunde am Mittwoch ohne Ergebnis geblieben war. Am Warnstreik beteiligen sich nach Gewerkschaftsangaben Beschäftigte im Einzel- und Versandhandel in Heidelberg, Mannheim, Karlsruhe, Pforzheim, Stuttgart, Heilbronn, Schwäbisch Hall und Radolfzell. Aus der SWR-Wirtschaftsredaktion Sabine Geipel.
Betroffen sind unter anderem die Unternehmen Kaufland, H&M, IKEA, Galeria, Primark sowie ein Lagerstandort von DM. Für gewöhnlich haben die Geschäfte im Warnstreik geöffnet. Kundinnen und Kunden müssen aber teilweise mit längeren Schlangen an der Kasse oder Warenausgabe rechnen. Die Gewerkschaft möchte mit den Aktionen Druck auf die Arbeitgeber in den laufenden Tarifverhandlungen machen. Sie fordert unter anderem 15% mehr Geld bei einer Laufzeit des Tarifvertrages von 12 Monaten. Die Arbeitgeber hatten zuletzt ein Plus von 7,5% bei 24 Monaten Laufzeit angeboten, sowie eine Inflationsausgleichsprämie von 1.000 Euro. Die nächste Verhandlungsrunde findet am 23. Juni statt.
Das Gutenberg-Museum in Mainz ist bald um eine Attraktion reicher. Und zwar bekommt das Museum eine gedruckte Bibel aus dem 15. Jahrhundert. Die wurde nicht mit den Gutenberg-Lettern hergestellt, sondern mit dem sogenannten Blockbuchverfahren. Der Leiter des Gutenberg-Museums, Ulf Sölter, über den Neuzugang.
Es gehört wirklich zu den Top-Ausstellungsstücken. Handelt es sich doch bei den Blockbüchern um eine parallele Entwicklung zu Gutenbergs Erfindung, also deutlich einfacheres Verfahren als das, was eben Gutenberg so komplex entwickelt hat. Das ist das sogenannte Blockbuch, aus einem Holzstock geschnitten, eine Seite, die Bilder und Text umfasst. Und ich bin sehr froh, dass es gelungen ist, eben dieses Werk für Mainz, für uns, für das Gutenberg-Museum anzukaufen.
Das gute Stück hat auch seinen Preis. 1,8 Millionen Euro kostet das Blockbuch. Gut 1/3 zahlt die Stadt Mainz, den Hauptteil zahlen Kulturstiftungen und das Land Rheinland-Pfalz.
Und sonst so?
Ihre Stimme ist unverwechselbar. Grace Jones. Die androgyne Jamaikanerin ist eine Ikone der LGBTQ-Bewegung und steht auch an ihrem heutigen 75. Geburtstag für Glamour, Exzentrik und Eleganz. Disco- und Drama-Queen in einer Person. Provokation ist ihr zweiter Vorname und wenn sie sich beim Interview genervt fühlt, bekommt ihr Gegenüber auch schon mal Schläge ab. Und wer gedacht hat, 75 wäre ein gutes Alter, um es ruhiger angehen zu lassen? Fehlanzeige. Zwei Festivals stehen an und dank lukrativer Werbeverträge ist Grace Jones weiter auf allen Plakatwänden vertreten.
SWR aktuell Infodate.
Auch für Ihren Sprachassistenten.
Morgens, mittags und abends.